Ja, es freut mich sehr, dass doch so viele da sind, obwohl das Wetter heute so gut mitgemacht hat und man den Abend auch anders verbringen könnte. Das zeigt ja, dass dieses Thema doch einige interessiert und von einigen für wichtig gehalten wird. Dem stimme ich zu. Ich glaube, die Frage nach der Existenz Gottes ist eine wichtige Frage. Manche zucken da ja agnostisch mit den Schultern und sagen, was soll die dumme Frage, kann man eh nicht beantworten. Ich hoffe, dass die Debatte zeigt, dass man doch auf vernünftigen Indizien und Argumenten basierend eine Position einnehmen kann in dieser Frage, ob man nun behauptet, Gott existiert oder nicht. Um die Debatte sinnvoll zu machen, müssen wir uns, glaube ich, über einige Dinge einig sein. Wir müssen irgendwie annehmen, dass wir eine gemeinsame Realität teilen. Scheint für einige intuitiv zu sein, aber manche Menschen würden es vielleicht ablehnen. Sonst macht es relativ wenig Sinn, hier über einen gemeinsamen Schöpfergott oder auch einen nicht existierenden Gott zu sprechen. Ich glaube, wir müssen uns einig sein, dass wir zur Rationalität fähig sind als Menschen, wo ich behaupten würde, dass gewisse Positionen, vielleicht auch der naturalistische Atheismus, das nicht unbedingt plausibel zeigen kann, dass wir das können. Wenn wir aber nicht zur Rationalität fähig sind, dann sind wir auch nicht fähig, hier zu logischen Schlüssen zu kommen, sondern tappen hier ein bisschen im Dunkeln. Und die Frage, die wir uns also stellen auf Basis dieser Grundlagen, die wir annehmen, ist nicht, glaube ich an einen Gott, den ich mir irgendwie als Kind ausgedacht habe und den ich jetzt gerne in Existenz rufen würde, sondern ich glaube, die Grundfrage ist zunächst einmal, was ist die beste Erklärung für die uns bekannte Realität? Was ist die plausibelste Erklärung dafür, dass die Realität, so wie wir sie vorfinden, vorherrscht? Und ich möchte gleich etwas sagen. Es geht hier nicht um Beweise im engeren Sinne. Ich glaube, dass keine der beiden Positionen heute lückenlos beweisen kann, was stimmt. Sondern meine Position ist, dass es um Indizien geht. Wir schauen uns diese Welt an und können aufgrund von Indizien einen Stand einnehmen und seine Überzeugung gelangen. Eine der verbreitetsten Antworten in der Menschheitsgeschichte auf Basis dieser Indizien, die wir in der Welt finden, über die Frage, was unsere Existenz und Realität erklärt, ist die Existenz eines Gottes. Das ist auch meine Position. Ich glaube, dass die beste Erklärung auf Basis der Indizien für unsere Realität die Existenz eines persönlichen Schöpfergottes ist. Jetzt haben sich viele Menschen schon Gedanken gemacht und ich starte in dieser Annahme nicht bei einer bestimmten Religion oder bei einer bestimmten Überlieferung oder bei einem Buch, sondern ich starte bei dem, was wir alle im Prinzip machen können, nämlich wir können uns diese Welt anschauen und uns Gedanken darüber machen. Das haben Menschen schon über die ganze Geschichte hinweg gemacht und kamen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Aber was viele Menschen gesehen haben, ist, unsere Welt ist unglaublich faszinierend. Wenn wir uns unser Universum anschauen, unsere Natur, dann bringt es viele Menschen in der Vergangenheit und heute dazu zu staunen. Schon Leibniz hat die Frage gestellt, eine der, würde ich sagen, schwierigsten philosophischen Fragen, warum existiert eigentlich überhaupt irgendwas und nicht nichts? Und diese Frage knüpft sehr schnell an eine andere Frage an, nämlich die Frage, wenn nun mal nichts existiert, nicht nichts existiert, woher kommt dann das, was wir hier vorfinden? Hat das eine Kausalität, hat das einen Ursprung? Dass unsere Raumzeit, wie wir sie vorfinden, oder unser Universum einen Anfang hat, ist ein interessanter Bestandteil der naturwissenschaftlichen Forschung. Wir gehen zwar gerade wieder weg von der klassischen Urknalltheorie, wie sie viele noch im Kopf haben, aber dennoch gilt, unsere Raumzeit, wie wir sie hier wahrnehmen, die hat einen Anfang. Wie auch immer man das jetzt erklären mag, in einer Singularität oder mit Spiegeluniversen, ich glaube, da tappt man noch ein bisschen im Dunkeln. Aber es ist schon ein faszinierender Fakt, dass wir sagen, dass da etwas begonnen hat. Und gerade dieser Anfang unserer Raumzeit, wie wir sie wahrnehmen, führt zu einem Argument, das ich glaube, für die Existenz Gottes spricht. Es nennt sich das Kalam-kosmologische Argument. Es ist ein älteres Argument, das schon im Mittelalter formuliert wurde, aber besonders durch den Philosophen William Lane Craig wieder bekannt geworden ist. Und dieses Argument klingt folgendermaßen. Alles, was beginnt zu existieren, hat eine Ursache. Die zweite Prämisse ist, das Universum hat begonnen zu existieren und damit folgt, also hat das Universum eine Ursache. Ein relativ leicht formuliertes Argument, das aber in sich ganz schön komplex ist. Ich glaube aber, dass die Prämissen wahr sind und dass man ihnen relativ eindeutig zustimmen kann. Alles, was beginnt zu existieren, hat eine Ursache, würde bedeuten, dass es zunächst einmal Dinge gibt, die sind notwendig und kohärent. Das bedeutet, Dinge könnten existieren oder auch nicht existieren. Sie und ich, wir könnten hier sein, wir könnten aber auch eine Welt vorstellen, in der wir beide nicht existieren. Damit sind wir kohärent. Wir könnten aber auch überlegen, ob kohärente Dinge die einzigen Dinge sind, die existieren. Oder ob es nicht eine notwendige Sache geben muss, die die Basis von all diesen Gegenständen und Fakten ist, die wir in dieser Welt vorfinden. Wenn unser Universum einen Anfang hat und unsere Raumzeit einen Anfang hat, dann ist es sinnvoll anzunehmen, dass unser Universum in dieser Form nicht existieren müsste. Und damit braucht es eine Ursache, weil es nun mal sich nicht selbst in Realität geschaffen hat. Das wäre philosophisch sehr schwierig zu zeigen, dass eine Sache sich selbst in Existenz ruft oder dass eine Sache aus dem Nichts entstehen kann. Denn dann müsste man sich zu Recht die Frage stellen, warum das nicht die ganze Zeit passiert, dass Dinge aus dem Nichts entstehen. Dass unser Universum also einen Anfang hat, wird zwar debattiert und wie das genau aussieht, aber wenn wir uns darauf beschränken, dass wir sagen, die Raumzeit, wie wir sie wahrnehmen, die hat einen Anfang, dann glaube ich, dass dieses Argument ein valides Argument ist. Das zeigt, wir brauchen hier eine Ursache und mit diesem Argument haben wir bereits bestimmte Eigenschaften dieser Ursache. Diese Ursache muss zum Beispiel außerhalb von dem liegen, was sie verursacht hat, nämlich Raum und Zeit und damit auch Materie und Energie, die in dieser Raumzeit entstanden sind. Damit haben wir schon eine Annäherung an das, was ich die Definition eines christlichen Gottes nennen würde, nämlich eine Substanz, die außerhalb von Raum und Zeit ist. Und wenn wir dann noch überlegen, dass etwas aus dem Nichts entstehen schlecht möglich ist, also eine vollkommene Ex Nihilo-Schöpfung, dann müssen wir uns überlegen, woher denn der Impuls kommt, dass überhaupt dieses Universum entstanden ist. Und ich glaube, dass hier nahegelegt werden kann, dass ein schöpferischer Geist eine plausible Ursache ist für die Kausalität eines solchen Universums. Und damit wären wir sehr angenähert an der biblischen Vorstellung eines Schöpfergottes, der durch seinen Willen und aus seinem Wesen heraus dieses Universum in Existenz gerufen hat. Jetzt ist das Faszinierende aber nicht nur, dass unser Universum existiert, sondern auch die Beschaffenheit unseres Universums sorgt bei Menschen schon sehr, sehr lange für Staunen. Je mehr wir in der Naturwissenschaft herausfinden, desto mehr finden wir heraus, wie faszinierend und komplex und auch für uns teilweise unverständlich unser Universum ist. Und auf Basis dieses Faktes, dass unser Universum nicht nur da ist, sondern unglaublich faszinierend in seinem Aufbau ist, lässt sich ein zweites Argument formulieren, dass ich das Feintuning-Argument nennen könnte an dieser Stelle. Und dieses Argument lässt sich folgendermaßen formulieren. Erstens, der Initialzustand unseres Universums scheint präzise für ein stabiles Universum abgestimmt zu sein. Zweitens, diese Tatsache ist entweder notwendig, zufällig oder geplant. Die dritte Prämisse ist, dass es zufällig oder notwendig ist, ist sehr unwahrscheinlich und damit folgt, es muss geplant sein. Es gibt Menschen, die vielleicht schon der ersten Prämisse nicht zustimmen. Unser Universum ist doch gar nicht so faszinierend. Aber je mehr man sich mit der Naturwissenschaft beschäftigt, desto mehr sollte man zu dem Schluss kommen, so ganz einfach kann man diesen Fakt nicht abtun. Der Atheist Christopher Hitchens, der mittlerweile verstorben ist, sagte einmal in einem persönlichen Gespräch, das auf Kamera aufgehalten wurde, tatsächlich sieht dieses Universum so aus, als sei es designt worden. Man kann diesen Fakt nicht einfach wegschieben und sagen, das sei nicht so. Und es braucht einige Überlegungen, um sich zu überlegen, wie man diesen intuitiven Gedanken des Designs überbrücken kann, um hier dennoch eine atheistische Position zu vertreten. Unser Universum, das auf wenigen Kräften beruht, Gravitationskraft, Elektromagnetismus, starke und schwache Kernkraft, fußt nebenzu auch noch auf Konstanten. Und diese Konstanten sind in so einem Detail präzise, dass wir zum Beispiel in der kosmologischen Konstante Milliardstel mal Milliardstel mal Milliardstel Nachkommastellen haben, die, wenn wir sie abändern würden, ein stabiles Universum, wie wir es vorfinden, unmöglich machen. Allein dieser Fakt dieser Naturkonstanten, wie wir sie vorfinden, die eine präzise Abänderung nicht vertragen würden, um ein stabiles Universum zu ermöglichen, sollte uns auf jeden Fall vor Staunen versetzen. Nun könnte man sagen, naja, das ist halt der Zufall. Wir haben zufällig eben dieses Universum, in dem wir uns befinden, das sich stabilisiert hat. Aber um einen Zufall zu haben, bräuchte es, um in der Stochastik zu sprechen, mehrere Versuche. Wenn man nur einen Versuch macht und wir spielen ein Würfelspiel und ich werfe 30 Würfel und ich sage, ich werfe 30 Sechsen und es kommen beim ersten Versuch 30 Sechsen raus, dann sollte man mir zu Recht unterstellen, ich habe geschummelt. Wenn man das Ganze natürlich Milliarden Mal macht, dann kann man erwarten, dass irgendwann diese 30 Sechsen mal vorkommen. Das heißt, um von einem stochastischen Fall auszugehen, von einem Zufallsfall auszugehen, müsste man behaupten, da wurde sehr, sehr oft ein Versuch durchgeführt, der ein Universum erzeugt oder auch nicht erzeugt. Und damit sind wir bei einer Theorie von zum Beispiel Paralleluniversen oder einem Multiversum. Diese Theorie beseitigt die Frage des Zufalls aber dennoch nicht. Denn auch hier könnte man sich die Frage stellen, nach welchen Regeln funktioniert denn das Multiversum? Auf welchen Gesetzmäßigkeiten und Konstanten basiert wiederum dieser Fakt unserer Realität? Und außerdem sind wir da momentan an keinem Punkt in der Naturwissenschaft zu sagen, dass wir eine Anzahl dieser Multiversen festlegen könnten und damit können wir auch keine stochastische Abschätzung machen. Jetzt könnte man sagen, es ist notwendig, dass dieses Universum so existiert. Aber die Notwendigkeit dieser Konstanten ist nicht einleuchtend. Wir könnten uns ein Universum denken, in dem zwar eine gewisse Stabilität entstanden ist, aber eben nicht in dieser Komplexität, wie wir sie vorfinden. Wir könnten uns auch ein Universum denken, das für einen viel geringeren Zeitraum eine Stabilität verursacht hat und dann sich aufgelöst hat. Warum sollten diese Konstanten tatsächlich notwendig sein, in der Natur verankert? Wir könnten diese Konstanten abändern und uns dennoch eine Realität denken. Ich glaube, dass die Prämisse oder die Hypothese, dass hier tatsächlich ein Design dahinter steckt, die am schlüssigsten zu beziehende Position ist, wenn es um die Frage geht, warum ist unser Universum nicht nur da, sondern so unglaublich komplex, faszinierend, stabil und es ermöglicht sogar die Existenz von lebendigen moralischen Akteuren wie Sie und ich. Jetzt kann man sich da weiter Gedanken machen. Es gibt viele weitere psychologische und philosophische Argumente über die Gottesexistenz. Aber wenn wir in die Geschichte hineingucken, gibt es eine andere Ebene, in der wir uns fragen müssen, zeigt nicht auch die Geschichtsschreibung, dass Gott existiert? Und als Christ fuße ich dann natürlich auf dem für uns wichtigsten Ereignis der Menschheitsgeschichte. Und das ist der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Wenn wir über diesen Tod und die Auferstehung sprechen, dann sagen Leute zu Recht, naja, die Auferstehung ist ja kein gesicherter historischer Fakt. Da müssen wir zu Recht Hinterfragungen stellen. Da würde ich sagen, ja, das ist gerechtfertigt. Aber wir haben um diesen Fakt herum zwei Blöcke, von denen wir sagen können, sie sind historisch gesichert. Und das ist einmal der Tod von Jesus Christus und die Verbreitung des Evangeliums aus Jerusalem heraus. Das heißt, die Frage, die sich stellt, wenn diese beiden Pole gegeben sind, was ist die beste Erklärung für das, was dazwischen passiert ist? Der Theologe Bart Ehrman, der Atheist ist, sagt, die Kreuzigung Jesu durch die Römer ist einer der gesichertsten Fakten, die wir über sein Leben haben. Und C.S. Lewis sagt, ich bin absolut überzeugt, dass egal, was die Evangelien auch sein mögen, sie sind keine Legenden. Ich habe einen großen Teil der Legenden gelesen und bin überzeugt, dass es sich hier nicht um die gleiche Sache handelt. Und damit lässt sich folgendes Argument formulieren. Der Tod Jesu und die Verbreitung des Evangeliums im ersten Jahrhundert von Jerusalem aus gelten als gesichert. Entweder haben die ersten Christen gelogen, halluziniert oder wirklich den auferstandenen Jesus getroffen. Halluzination und Lüge sind höchst unwahrscheinlich und damit ist die plausibelste Erklärung erst wirklich von den Toten auferstanden. Zu behaupten, die ersten Jünger von Jesus haben gelogen, würde uns die Frage stellen, was hätten sie dadurch gewonnen? Viele Menschen sterben für eine Lüge, aber die wenigsten Menschen sterben für eine Lüge, der sie sich völlig bewusst sind. Und besonders gehen ganz wenig Menschen für solch eine Lüge durch zutiefstes Leid. Genau diese Menschen haben das aber getan. Sie sind mit der Botschaft des Auferstandenen Jesus bewusst in eine Gesellschaft gegangen, die sie ausgestoßen hat, in der sie nichts gewonnen haben. Sie wurden von ihrer eigenen Gruppe verstoßen, sie wurden verfolgt, sie wurden teilweise getötet. Warum sollten diese Menschen das gemacht haben, wenn sie doch genau gewusst haben, dass das, was sie da erzählen, Unfug ist? Und besonders, warum sollten sie es an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht haben? Hätte nicht irgendjemand mal den Whistleblower spielen müssen und sagen müssen, hey, wir alle erzählen hier nur Quatsch? Ich glaube auch, dass die Halluzinationshypothese nicht plausibel ist, denn solch ein Ereignis wäre einmalig in der Geschichte der Psychologie, dass Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und unterschiedlichen Orten dieselbe Halluzination haben, die abgeglichen werden kann. Und die Bibel sagt, dass über 500 Menschen den auferstandenen Jesus gesehen haben. Dass solch ein Ereignis stattfindet zu unterschiedlichen Zeitpunkten über einen langen Zeitraum hinweg, ist höchst unwahrscheinlich. Und deswegen glaube ich, dass tatsächlich die Auferstehung von Jesus Christus die beste Erklärung ist für die beiden historischen Fakten, wie wir sie finden, der Tod Jesu und die Verbreitung des Evangeliums aus Jerusalem heraus. Wir könnten weitere Argumente hier nennen, zum Beispiel, dass das lokale Grab leer war und dass das hätte nachgeprüft werden können, ob da jemand drin liegt oder nicht. Dass die ersten Zeuginnen Jünger waren, das heißt Frauen, die in der Antike nicht unbedingt viel galten vor einer juristischen Frage als Zeugen und so weiter und so fort. Wenn Jesus auferstanden ist, dann kann man davon ausgehen, dass sein Selbstanspruch wahr ist. Und ich schließe aus Zeitgründen mit dem letzten Punkt, denn ich glaube, dass die Existenz Gottes keine Illusion ist, die man sich selbst auferlegt. Und ich hoffe, das ansatzweise durch diese paar Argumente schon gezeigt zu haben. Und so wie es hier Mircea Eliade sagt, das Verlangen des religiösen Menschen, im Heiligen zu leben, ist eigentlich gleichzusetzen mit seinem Wunsch, sich selbst in objektive Realität zu verorten. Nicht gelähmt zu werden durch niemals endende Relativierung von rein subjektiven Erfahrungen. In einer reellen und effektiven Welt zu leben und nicht in aller Illusion. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, die Existenz Gottes ist keine Illusion, sondern sie ist die beste Erklärung für unsere Realität. Vielen Dank.
Ja. Vielen Dank, Dave, für den Vortrag. Ich begrüße auch nochmal alle recht herzlich. Möchte mich auch bei der Kaufmannsschule hier in Öhringen bedanken für die Organisation und für die Einladung, bei Dave für die Bereitschaft zum Dialog und nochmal, dass ihr alle hier seid. Freut mich sehr. Wir haben schon vorher die Umfrage gemacht, die hatte ich jetzt selber in meinem Vortrag gehabt, wie viele denn von euch gläubig sind und welche nicht. Wir haben gesehen, wenigstens ein Viertel ist unentschlossen oder lehnt eine Gottesvorstellung ab. Also in der Regel führe ich solche Debatten von christlich organisierten Hochschulgruppen. Und ja, da habe ich jetzt heute im Verhältnis mal kein so ein krasses Auswärtsspiel. Das ist auch mal angenehm. Ja, Dave hat gerade sehr anregend argumentiert, warum er an die Existenz Gottes glaubt. Und ich werde jetzt versuchen, gleichermaßen zu argumentieren, schlüssigerweise hoffentlich, warum ich daran zweifle. Wo wir uns schon sehr einig sind, ist, dass Dave gesagt hat, naja, es gibt keinen wirklich abschließenden Beweis, der die Frage beantwortet. Und auch das, solange ich noch eure ungeteilte Aufmerksamkeit habe, würde ich sagen, nehmt das bitte mit. Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Teil des Vortrags. Es gibt keinen abschließenden Beweis für oder gegen Gott. Also wir werden hier keinesfalls rausgehen und sagen, okay, jetzt haben wir diesen einen unumstößlichen Beweis oder Gegenbeweis gehört. Und sollte euch mal jemand begegnen, der das Gegenteil behauptet, dann würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass dieser Mensch entweder keine Ahnung hat oder sogar ein Scharlatan ist, der euch etwas erzählen will. Denn diese absolute Sicherheit haben wir nicht. Und wenn ihr mal jemanden trefft, dann schickt ihn bitte zu mir. Ich würde gern mit ihm diskutieren. Es würde bestimmt ein gutes YouTube-Video geben. Wenn diese Frage so leicht oder eindeutig zu beantworten wäre, dann hätten wir über die letzten 2000 Jahre, wo sich viel klügere Köpfe als Dave und ich die Gedanken gemacht haben, hätten wir sicherlich die Antwort auf diese Frage gefunden. Und obwohl sich so viele Menschen damit beschäftigt haben, ja, haben wir heute eine Welt, in der wir Milliarden von Gläubigen haben, zugegeben. Wir haben aber auch Milliarden von Menschen, die nicht gläubig sind. Und unter den Milliarden von Gläubigen haben wir auch jede Menge Menschen mit unterschiedlichen Gottesvorstellungen. Es gibt Dutzende bis Hunderte Gottesvorstellungen, die sich unterscheiden. Und bevor ich das weiter ausführe, muss ich natürlich auch meine eigene Position noch mal ein bisschen präzisieren. Ja, ich bin als Atheist angekündigt worden und das versuche ich auch nachzuliefern und ich bezeichne mich ja in der Regel auch als Atheist, aber streng genommen bin ich natürlich ein agnostischer Atheist. Ich sage dazu natürlich, denn viele Menschen verstehen unter dem Label Atheist jemanden, der die positive Behauptung aufstellt, zu wissen, dass es keinen Gott gibt oder das absolut beweisen zu können. Und wie ich gerade erwähnt habe, ist es aus meiner Perspektive philosophisch keine haltbare Position, weil es eben nicht diesen abschließenden Beweis gibt und auch aus meiner Sicht nicht geben kann. Trotzdem ist es so, dass wir diese beiden Ebenen trennen müssen. Also warum agnostischer Atheist? Atheos kommt aus dem Griechischen, das heißt erstmal ohne Gott. Das betrifft also die Glaubensebene. Das heißt, ich glaube nicht an Gott, deswegen Atheist oder Atheismus. Und der agnostische Teil bezieht sich auf die andere Ebene, das Wissen. Also es kommt auch aus dem Griechischen. Agnosis heißt wörtlich ohne Wissen. Das bedeutet, dass ich eben davon ausgehe, dass man nicht beweisen kann, nicht behaupten kann, nicht belegen kann, dass es keinen Gott gibt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, warum bezeichne ich mich dann nicht als Agnostiker? Ist ja sowas wie dazwischen. Dazu würde ich sagen, Agnostizismus bedeutet für viele Leute so eine 50-50-Sache. Also im Sinne von, na gut, man kann es halt nicht so wirklich wissen, kann sein oder kann nicht sein. Und das entspricht aber meiner Position nicht. Also bei mir ist es eher so eine 99,8% zu 0,2% Verhältnis. Und daher ist es einfacher zu sagen, okay, ich bin Atheist, ohne diesen aus meiner Sicht nicht erbringbare einen Beweis zu liefern, dass es keinen Gott gibt. Genau, sehen wir hier einen Schnauzer, der wird gleich aufgelöst. Denn es ist auch streng genommen so, Dave hat auch richtigerweise gesagt, wir müssen uns auf ein paar Parameter einigen, wenn wir so eine sinnvolle Diskussion führen wollen. Und da gebe ich ihm auch vollkommen recht. Denn auch wenn wir viele Dinge in unserem Leben, im Universum überhaupt nicht abschließend wissen können, also ein gewisses Maß an Rätsel, Skeptizismus ist schon angemessen, aber wir sitzen, oder ich würde jetzt mal annehmen, dass die meisten unter euch jetzt nicht da sitzen und bezweifeln oder jeden Tag bezweifeln, dass sie wirklich existieren oder dass sie jetzt an einem Dienstagabend hier sitzen und einem Menschen zuhören, der einen komischen Schnauzer trägt. Das ist übrigens auch echt. Also es gibt auch keinen Grund, dem gegenüber agnostisch zu sein. Das heißt, nur weil wir keine abschließenden Beweise haben können, heißt es nicht, dass es nicht mehr oder weniger hohe Wahrscheinlichkeiten für so etwas gibt. Und seriöse Apologeten wie Dave behaupten nämlich sowas nicht. Das haben wir vorher gehört und das finde ich nämlich super schön, weil das oft dann auf eine viel ehrlichere Diskussion einfach runterkommt. Denn seriöse Apologeten, die arbeiten nicht mit endgültigen oder vermeintlich endgültigen Beweisen, sondern mit kumulativen Beweisen. Also, was heißt das? Wir haben, wie gesagt, für vieles in der Welt keine abschließenden Beweise. Aber wir suchen Hinweise, Indizien, Argumente und fragen uns am Ende, welche Erklärung ist wahrscheinlicher? Dave hat die Erklärung des Gottes oder Gottes Existenz verwendet und ich betrachte das natürlich aus einer anderen Perspektive. Und jetzt bin ich beim zweiten Punkt, wo ich um Aufmerksamkeit bitten will, denn es gibt eine aus meiner Sicht universelle Methode, die man verwenden kann, um eigentlich alle Fragestellungen abzuprüfen. Also es hilft euch nicht nur bei der Gottesfrage, sondern hoffentlich auch im Alltag bei anderen komplizierten oder weniger komplizierten Fragen. Und auf die Argumente, die Dave konkret eingegangen ist, möchte ich natürlich im Rebuttal noch antworten und hoffentlich auch im Q&A und im Gespräch. Aber ich hebe es nochmal auf eine etwas abstraktere Ebene. Da lande ich bei dem Konzept, das bekannt ist unter Occam's Rasiermesser, Englisch Occam's Razor. Und das beruft sich oder bezieht sich auf den mittelalterlichen Philosophen Wilhelm von Ockham. Und das besagt oder basiert eigentlich auf einer relativ simplen Idee, die heißt, wenn wir zwei Erklärungen haben, die gleich gut sind von der Erklärungskraft, sollten wir diejenige bevorzugen, die einfacher ist. Also einfacher heißt in diesem Sinne eine Theorie, die weniger Annahmen trifft. Also das ist eine andere Formulierung des Parsimonie-Prinzips, ein schwieriges Wort. Deswegen auf Deutsch heißt das Sparsamkeit. Also es ist ein wissenschaftliches Konzept, das in der Wissenschaftsphilosophie genutzt wird, um Theorien zu bewerten. Nach ihrer Nützlichkeit, Erklärungskraft und so weiter. Ich gebe euch auch hier ein plastisches Beispiel. Also, wenn wir eine Beobachtung haben, erklären wir das durch ein Phänomen. Und möglicherweise mit weniger oder mehr Annahmen. Und das plastische Beispiel ist, dass ihr jetzt alle sehen könnt, ich, Matthias, stehe heute hier und darf zu euch sprechen. Und wir können uns die Frage stellen, wie können wir das erklären? Die eine Möglichkeit wäre, ich bin hier, vielleicht, weil ich mich als YouTuber schon seit Jahren mit diesen Fragen beschäftige, zur Philosophie, Atheismus, Skeptizismus und so weiter, und im Zuge dessen hier eingeladen wurde. Oder wir können eine andere Erklärung abliefern. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass ich eigentlich ein Geheimagent bin und seit 5 Jahren meine Tarnidentität als Bioskeptik aufgebaut habe, um heute hier zu sprechen, eingeladen zu werden. Aber eigentlich muss ich heute Nacht in Öhringen noch einen Geheimauftrag für Ihre Majestät ausführen, um die Welt zu retten. Was das sagen soll? Beide Antworten können rein theoretisch wahr sein. Und sie würden auch beide ausreichend erklären, warum ich jetzt gerade hier stehe und spreche. Aber die eine Antwort, die eine Theorie, kommt mit weniger Annahmen aus. Also ich würde daher sagen, wir sollten nach dem Sparsamkeitsprinzip, Parsimonie, sollten wir die einfachere Erklärung mit weniger Zusatzannahmen bevorzugen. Und der Philosoph, australische Philosoph Graham Opie, formuliert das so. Er sagt, der Naturalismus ist einfacher als der Theismus. Und es gibt keine relevanten Daten, die der Naturalismus nicht mindestens genauso gut erklären könnte wie der Theismus. Was bedeutet das? Also Naturalismus in diesem Kontext bedeutet einfach, ja, wir haben eine Welt, die ohne übernatürliche Entitäten auskommt. Also Entität ist ein fancy Wort für ein Ding oder ein Wesen, wie zum Beispiel Gott. Und nicht, weil wir Gott von vornherein ausschließen wollen oder ich das möchte, sondern weil uns die Menschheitsgeschichte gezeigt hat, dass wir Fortschritt gemacht haben, vor allem insbesondere wissenschaftlichen Fortschritt, wenn wir eben die Erklärung in der natürlichen Welt unter dem Naturalismus gesucht haben. Wir können uns das auch wieder an einem Beispiel vorstellen. Also vor vielen, vielen Jahren gab es Menschen, die nicht wussten, was Blitze sind. Und sich die Frage stellt, was passiert da eigentlich im Himmel? Woher kommt das? Was kann das sein? Und irgendwann kam die, ich setze es in Anführungsstrichen, kam die Antwort, ja, das kommt von Zeus. Wenn Zeus wütend ist, wirft er die Blitze auf die Erde runter. Und das war sozusagen die Erklärung. Aber erklärt das wirklich etwas? Also wir haben dadurch nichts gelernt darüber, wie Elektrizität funktioniert. Dass irgendwelche elektrischen Ladungen zwischen Wolken und Erde auftreten. Und macht diese Erklärung, Zeus in Anführungsstrichen, macht die irgendwas klarer? Aus meiner Sicht nein. Weil die nächste Frage, die wir stellen müssten, wäre dann, okay, Zeus verursacht die Blitze, verursacht die elektrische Ladung oder so, aber woher kommt eigentlich Zeus? Was will er? Was tut er? Wer ist das überhaupt? Und ich glaube, wir können die Analogie auch auf Gott und das Universum oder die Frage, warum existiert überhaupt etwas, ziehen. Wenn wir uns die schwierigen Fragen nach dem Universum stellen, Dave auch schon angesprochen hat, Naturkonstanten, warum gibt es überhaupt ein Universum? Das sind alles komplexe Fragen und die sind sehr schwierig zu erklären unter dem Naturalismus. Aber aus meiner Sicht gibt ein Schöpfergott darauf keine Antwort. Das heißt, wir haben eine Komplexität des Universums, die wir erklären müssen, unter dem Naturalismus und unter dem Theismus. Und zusätzlich haben wir beim Theismus noch die Entität Gott, die wir vorausschalten, die auch wiederum erklärungsbedürftig wäre. Das heißt, nach dem Gesetz der Sparsamkeit müssen wir eigentlich die These mit Gott verwerfen. Denn sie gibt einfach eine zusätzliche Annahme, macht unsere Theorie komplexer und hat keine höhere Erklärungskraft. Die Frage lässt sich auch anders formulieren nach der Existenz Gottes. Und Dave hat das auch genauso formuliert. So, welches Universum oder welche Welt würden wir eigentlich erwarten? Was ist die beste Erklärung dafür? Daves Antwort ist natürlich Gott. So, ich gebe abschließend noch mal ein plastisches Beispiel dazu. So, wenn wir uns das Universum anschauen, wie es beschaffen ist. Also wir wissen, dass es groß und alt ist und sehr mysteriös, sehr merkwürdig, sehr faszinierend, wie Dave auch gesagt hat. Genau genommen ist es 93 Milliarden Lichtjahre groß. Das beobachtbare Universum, also es geht noch weit darüber hinaus. Und ich habe auch keine Ahnung, was 93 Milliarden Lichtjahre groß eigentlich bedeutet. Es ist riesig. Und es ist ungefähr 13,8 Milliarden Jahre alt. Und in diesem riesigen, uralten Universum gibt es, soweit wir wissen, jetzt gerade diesen kleinen Planeten Erde, wo es eine Spezies gibt, die sich gerade die Frage stellt, ist das alles irgendwie für mich gemacht, damit ich jetzt in diesem kosmischen Wimpernschlag unserer Existenz und der Existenz der Welt und der Menschheit mir die Frage stellen kann, okay, warum bin ich eigentlich hier? Gibt es einen Gott, der mich geschaffen hat? Wenn wir uns überlegen, dass wir Menschen oder menschenähnliche Wesen seit ungefähr 300.000 Jahren existieren, klingt das vielleicht im ersten Moment relativ groß. Ist ja doch auch eine lange Zeit. Aber ich möchte diese Größenordnung mal in Relation stellen. 1 Million Sekunden sind, weiß zufällig jemand, wie lang das ist? Ich sag's euch, es sind 12 Tage. 1 Million Sekunden sind 12 Tage. 1 Milliarde Sekunden sind, das haltet euch fest, 31 Jahre. Also ich wiederhole es nochmal. 1 Million Sekunden, 12 Tage. 1 Milliarde Sekunden, 31 Jahre. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Also wenn ich von einem kosmischen Wimpernschlag rede, dann ist es eigentlich noch relativ großzügig gesprochen. So, Dave hat auch von dem Big Bang gesprochen und ich möchte mich auch an dem Begriff gar nicht so festnageln. Aber es ist eben der Zeitpunkt, von dem wir ausgehen, dass da die Materie und das Universum, so wie es heute ist, entstanden ist. Wir müssen uns jetzt die Frage stellen, okay, unter welcher Vorstellung des Universums ist es eher wahrscheinlich, dass ein solches Universum existiert. Also unter der Vorstellung mit Gott, wo irgendwie ein Plan und ein Vorhaben, eine Absicht dahinter steckt, oder unter einer naturalistischen Vorstellung, die ohne Gott auskommt, das eben kein Ziel oder kein Plan hat. Also ich überlasse die Antwort natürlich euch als Publikum, aber meine persönliche Wahrnehmung ist, warum sollte ein Universum, das zu 99,99999% leer und sogar lebensfeindlich ist, wieso sollte das genau so für uns geschaffen sein? Warum sollte ein Universum Milliarden von Jahre vor unserer Existenz bestehen und auch noch weit darüber hinaus, wenn sich die Menschheit hoffentlich nie auslöscht, aber so optimistisch bin ich da nicht, auch da wird das Universum noch weitergehen. Und genau so komme ich zu meiner Ausgangsposition zurück. Ich behaupte nicht zu wissen oder damit belegt zu haben, dass es keinen Gott gibt. Aber wenn ich diese und ähnliche Argumente, wie gesagt, wir werden das später noch vertiefen im Austausch, zusammennehme und das wissenschaftliche Prinzip der Sparsamkeit, der Parsimonie, Occams Razor Rasiermesser anlege, dann scheint für mich eine naturalistische Erklärung einfach plausibler, weil sie weniger Annahmen trifft, die keine zusätzliche Erklärungskraft haben. Denn diese zusätzliche Annahme von Gott hilft uns beim Erklären nicht weiter. Wir erinnern uns zurück an Zeus und die Blitze. Und daher verwerfe ich diese unnötige Komplexität der Theorie nach dem Prinzip der Sparsamkeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Matthias, für deine Ausführungen. Genau, ich habe jetzt kurz Zeit, darauf zu antworten. Und würde zwei Punkte, die du im Prinzip ja als große Argumente genannt hast, hier betreffen. Occam's Razor oder Occam's Rasiermesser und die Größe unseres Universums. Ich glaube, dass bei der Ausführung über Occam's Razor ein gewisser Punkt wahr ist. Nämlich, für gewisse natürliche Phänomene in unserem Konzept Welt oder in unserer Raumzeit ist die Gotteserklärung nicht vonnöten oder teilweise sogar schädlich, wenn wir uns in der Naturwissenschaft befinden. Also ich glaube tatsächlich, dass naturwissenschaftliche Erklärungen für uns extrem wichtig sind, damit wir eben zu weiteren Errungenschaften kommen, damit wir unsere Welt besser verstehen und demnach sie auch benutzen, anwenden, uns anpassen können oder auch noch weiter staunen können. Ich glaube aber, dass in dem Beispiel mit Zeus ein gewisser Kategoriefehler vorherrscht. Und ich würde ein weiteres Beispiel nehmen, um zu verdeutlichen, warum ich hier Occam's Razor eher auf meiner Seite sehe. Angenommen, wir finden einen Wassertopf auf einem Herd. Und der Herd ist angeschaltet und das Wasser kocht. Dann kann man diesen Wassertopf mit natürlichen Methoden erklären. Der Physiker würde rangehen und würde sagen, aus welchen Bestandteilen ist der Topf und wie schwer ist der Topf und wie heiß ist die Herdplatte und so weiter, könnte man Messungen vornehmen. Der Chemiker würde sagen, was passiert da mit diesen Wassermolekülen, ja, wenn die erhitzt werden und welche molekularen Prozesse laufen da ab. Aber wenn wir jetzt durch jede naturwissenschaftliche Disziplin gehen würden, dann würden damit nicht alle Fragen zu diesem Topf beantwortet werden, die ich zum Beispiel als Familienvater stellen würde, mit einer lauten und ärgerlichen Stimme. Wer hat diesen Topf angeschaltet? Ja, und warum hat man den angeschaltet? Diese Frage des Warum wird da gerade Wasser gekocht? Die beantwortet uns die naturwissenschaftliche Methode eben nicht. Es ist eine teleologische Frage, das heißt eine Frage der Zielrichtung, bei der wir ausgehen müssen, naja gut, dass dieser Topf hier angemacht wurde, hat offensichtlich zwar natürliche Prozesse, bestimmte Mechaniken meiner Hand und der Knopf und die elektrischen Vorgänge, die da alle in meinem Haus stattfinden, damit dieser Herd funktioniert. Aber all diese Untersuchungen meines Hauses, auch die biologischen Untersuchungen all der Teilnehmer in diesem Haus, würden immer noch nicht beantworten, wozu wurde dieser Topf angeschaltet? Wozu kocht dieses Wasser? Und dann würde ich vielleicht hinzutreten zu meiner wütenden Frau, die hier gerade fragt, welches von meinen Kindern den angeschaltet hat. Und ich würde vielleicht antworten, ich würde gerne Nudeln kochen. Das heißt, die naturwissenschaftliche Methode, meiner Ansicht nach, kann nicht jede Frage beantworten und sie kann schon gar nicht die Gottesfrage beantworten, da nach meiner Definition, wie ich sie vorher gegeben habe, Gott außerhalb unserer Raumzeit ist. Die naturwissenschaftliche Methode ist aber gebunden an die Raumzeit. Und deswegen glaube ich, dass es Kategorien von Fragen gibt, bei denen Occams Rasiermesser eher auf der Seite der theistischen Philosophie liegt, da ich glaube, dass die Erklärung eines persönlichen Schöpfergottes bei weitem keine unglaublich vielen Vorannahmen gibt, sondern wir sehen in der Menschheitsgeschichte den sogenannten Homo religiosus, der schon über Kulturen und Zeiträume hinweg immer wieder zu der intuitiven Vermutung kam, hier gibt es einen Gott. Es gibt eine kosmische Kraft oder einen Schöpfer oder sonstige Dinge, die die Grundlage unseres Seins bilden. Auch Mircea Eliade, den ich vorher schon zitiert habe, hat hier sehr interessante Untersuchungen angestellt. Die ersten religiösen Funde in der Menschheitsgeschichte zeigen darauf hin, dass vor der naturwissenschaftlichen Methode bereits eine Intuition für Gott da war und auch jetzt im Zeitalter der naturwissenschaftlichen Methode immer noch Menschen diese Intuition der Religion und die Intuition der Existenz Gottes teilen. Die naturwissenschaftliche Methode hat also offensichtlich nicht dazu geführt, dass diese Teleologie aufgelöst wurde. Deswegen glaube ich, dass Ockhams Rasiermesser zwar in manchen Fällen anzuwenden ist, aber ich glaube, in der teleologischen Frage, in der Frage des Sinns, in der Frage des Seins, in der Frage des Ursprungs von allen Dingen, ist tatsächlich hier eher die Existenz eines persönlichen Schöpfergottes die Antwort. Und jetzt kann man natürlich sagen, so wie das zweite Argument war, ja gut, unser Universum ist zwar komplex, aber es ist auch so unglaublich ziellos. Also wozu denn diese ganzen Planeten und wozu diese ganze dunkle Materie und all diese Leerstellen, da könnte man doch so viel Platz nutzen und da hätte doch Gott lauter Plantagen pflanzen können oder sonst irgendwas oder sonstige Dinge, die uns nützen würden. Und es wurde genannt, ja, dieses riesige Universum, das kann ja nicht für uns gemacht sein. Und dem stimme ich zu. Ich glaube, dieses Universum ist nicht für uns gemacht. Ich glaube, dieses Universum ist für Gott gemacht. Und ich würde hier mit den Schreibern der Bibel mitgehen, die immer wieder zum Ausdruck bringen, nicht, oh, das Universum, das ist so toll für mich, sondern das Universum zeigt von der Größe Gottes. Und ich als Theist gehe davon aus, dass wir als Menschen nicht die einzigen lebendigen Wesen in diesem Universum sind. Ich gehe mit der Existenz Gottes auch von der Existenz einer unsichtbaren Welt aus. Und wenn ich davon ausgehe, dass wir nicht die einzigen Wesen sind in diesem Universum, vielleicht sind wir die einzigen moralischen Akteure in diesem naturellen Universum, aber als Theist würde ich sagen, wir sind nicht die einzigen Wesen, die existieren, dann gibt es ein Zeugnis der Größe Gottes, das ich so nennen würde, das sagt, Gott hat eine verschwenderische, kreative Größe. Und diese wird unter anderem dargestellt in der Existenz dieses unglaublich faszinierenden und riesigen Universums. Das wäre für mich die Antwort auf die Frage, warum dieses große Universum existiert. Und in der eschatologischen Frage, also die Frage nach dem Ende aller Dinge, könnte man sich ja immer noch die Frage stellen. Und ich bin da großer Science-Fiction-Fan mit klassischen Asimov-Romanen und so weiter und Star-Wars-Fan. Sind hier Star-Wars-Fans anwesend? Ja, sehr gut. Wir haben mehr Gemeinsamkeiten, als wir zuerst dachten. Ja, wir spielen auch gemeinsam Schach im Verein und so. Also als Star-Wars-Fan würde ich sagen, was, wenn in einer eschatologischen Perspektive wir auch irgendwann die Fähigkeit haben werden, das heißt in dem, was die Bibel beschreibt, als diese neue Erde und der neue Himmel, auch diese Größe Gottes tatsächlich zu erforschen, zu erkunden und sich daran zu erfreuen. Für mich ist die Frage also nicht ganz vom Tisch. Vielen Dank.
Ja, interessanterweise tausche ich im Vorfeld solcher Debatten ja die Eingangsstatements mit meinem Gesprächspartner auf. Und ich würde jetzt gern berichten, dass wir das bewusst nicht gemacht haben, um hier den Überraschungswert zu erhöhen. Aber es lag tatsächlich an mir, weil ich zu spät damit fertig geworden bin, da ich bald in Urlaub gehe und relativ wenig Zeit hatte. Aber das Schöne daran ist jetzt, dass wir relativ spontan aus dem Stegreif argumentieren müssen. Deswegen habe ich auch fleißig mitgeschrieben, als Dave sein Opening Statement abgegeben hat. Und ja, unterm Strich ist Dave auf drei klassische Argumente für Gottes Existenz eingegangen. Das waren zum einen das Kalam-kosmologische Argument. Das zweite war das teleologische Argument, genauer genommen das Feintuning-Argument, also das sich auf die Naturkonstanten bezieht. Und als Christ natürlich darf das eigentlich nicht fehlen, die Auferstehung Jesu, um eben zu konkretisieren, dass es nicht nur irgendeinen Schöpfer gibt, sondern es gibt einen konkreten christlichen abrahamitischen Schöpfergott, wie ja, sich Christen ihn vorstellen. Da wurden natürlich Bibliotheken gefüllt mit den Argumenten für und wider, deswegen kann ich es nur äußerst knapp halten. Kann auch nur in Erinnerung rufen, jedes Argument, das euch jetzt sehr interessiert und auch vielleicht überzeugt in die eine oder andere Richtung, gibt es sehr viel gute Einwände, auch aus atheistischer Seite, wo wir dann eben dabei landen, okay, es kann kein abschließendes Argument sein, aber natürlich, ja, wenn wir das als ja, kumulativen Beweis betrachten, verstehe ich, wenn das Leute davon überzeugt, daran zu glauben. Also ich bin absolut der Meinung, was Dave auch gesagt hat, dass wir irgendwie ja eine gemeinsame Realität als Basis haben müssen und Rationalität als Basis setzen. Also ich glaube, um bin mir sicher, dass man rational begründen kann, an Gott zu glauben. Ich glaube aber auch, dass man eben mindestens genauso rational begründen kann, da nicht dran zu glauben. Was sich konkret einwenden lässt gegen das Kalam-kosmologische Argument, also alle kosmologischen Argumente beziehen sich eigentlich darauf, dass irgendwann mal das Universum einen Ursprung hatte, dass irgendwann mal etwas begonnen hat zu entstehen. Und wo ich mitgehe, das sehen auch nicht alle Atheisten oder Philosophen so. Ich persönlich sehe es so, dass es ein gültiges Argument ist. Also was das Kalam-kosmologische Argument in der Form, wie es Dale vorgetragen hat, betrifft. Also das heißt, wenn alle Prämissen wahr sind, dann muss auch die Schlussfolgerung wahr sein. Das heißt, wenn ich die Schlussfolgerung nicht anfechten kann, dann bleibt mir nur die Prämissen einzeln in Betracht zu ziehen. Und mir würde bei beiden Prämissen würde mir ein Einwand einfallen. Also die erste Prämisse war ja, alles, was beginnt zu existieren, hat einen Ursprung. Und da könnte man sich die Frage stellen, okay, wissen wir das überhaupt? Also mit was können wir das vergleichen? Wir haben noch nie irgendwie wirklich gesehen, dass etwas beginnt zu existieren. Könnte man zum Beispiel sagen, okay, wir haben mal gesehen, wie ein Mensch auf die Welt gekommen ist. Aus der naturalistischen Perspektive könnte man argumentieren, dass die ganze Materie, aus der ein Mensch besteht, schon davor da war. Also die ganze Energie, Atome, Moleküle und so weiter, sind alle schon da gewesen. Also es ist sozusagen bloß eine neue, in Anführungsstrichen, ich will das Wunder des menschlichen Wesens, will ich jetzt nicht kleinreden, aber eigentlich wurde die Materie nur neu angeordnet in dem Sinne. Deswegen ist es schwierig zu sagen im philosophischen Sinne, ob das wirklich dann ein Beginn der Existenz ist oder ob es einfach nur eine Neuanordnung der Atome und Moleküle ist. Also wir können zum Beispiel klassischerweise daran denken, dass wir alle aus Sternenstaub bestehen. Durch Supernova gibt es gewisse Moleküle, die wir brauchen, um überhaupt zu überleben. Also das heißt, diese Substanz war schon vorher da. Die zweite Prämisse ist, das Universum hat begonnen zu existieren. Und auch da ist die Frage, okay, können wir das wissen? Dave sagt richtigerweise, Raum und Zeit ist bei dem Big Bang entstanden. Aber was davor war oder eben nicht war, ob da wirklich nichts da war, das können wir nicht wissen. Darauf haben wir keinen Zugriff. Unser wissenschaftliches Verständnis bricht da einfach zusammen. Das heißt, es ist ja schwierig zu sagen, ob das Universum wirklich in dem Sinne begonnen hat zu existieren. Vielleicht gab es davor schon ein Universum, das in sich selber kollabiert ist. Wir hatten auch das Thema Multiversum schon als Argument. Also das sind Fragen, die man sich stellen muss und die auch scharf diskutiert werden. Ist aber natürlich auch kein totaler Widerleger dabei für dieses Argument. Das ist ein sehr starkes und ja respektiertes Argument im apologetischen Umfeld. Das zweite war das Naturkonstanten-Argument. Dave hat gesagt, ja, die dritte Möglichkeit ist eigentlich, dass es geplant ist. Also, dass das die wahrscheinlichste Möglichkeit ist. Ich würde sagen, das Wort geplant schmuggelt hier schon ein bisschen eine Intentionalität mit rein. Also, dass es da irgendwie eine Person geben muss oder ein Wesen, eine Entität, wie zum Beispiel Gott, die das geplant hat. Also, das ist ein kleines bisschen zirkulär, würde ich behaupten. Und das Zweite, was mir dazu eingefallen ist, ja, es wirkt schon sehr unwahrscheinlich, dass diese Naturkonstanten genauso fein abgestimmt sind, dass das Universum entsteht. Und Dave hat auch den guten Einwand schon vorweggenommen. Naja, vielleicht gibt's ja diese Multiversum-Theorie, dass es einfach unendlich mal sozusagen gewürfelt wird, bis die richtige Kombination rauskommt. Ich habe noch einen weiteren Einwand mitgebracht und der ist, dass wir da gar nicht wissen können, wie hoch denn die Grundwahrscheinlichkeit ist oder wie gering die Grundwahrscheinlichkeit ist, dass die Naturkonstanten genauso fallen, also dass dieser Würfelwurf genauso fällt. Also vielleicht könnte es gar nicht anders sein, als dass es so fällt. Ich gebe ein klassisches Beispiel. Wenn wir ein Kartendeck mischen und austeilen, zum Beispiel 52 Karten, so ein klassisches Pokerkartenspiel, dann und plötzlich ist alles perfekt sortiert. Also alle Pik von 2 bis Ass, alle Kreuz von 2 bis Ass sind alle in der perfekten Reihe. Dann würden wir sagen, Wahnsinn, das ist ja unglaublich unwahrscheinlich. Das kann ja gar nicht sein. Der Witz ist, jedes Mal, wenn ich mische und egal wie die Karten danach rauskommen, also die sehen für uns dann sehr, sehr durcheinander aus, aber jede Zusammensetzung des Kartendecks ist gleich wahrscheinlich. Also, dass alles perfekt sortiert ist, ist genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wie eine komplett durcheinander gemischelte Kartenkombination. Also, das heißt, wir schreiben dem Wert zu, dass diese Farben irgendwie zueinander gehören, dass es eine Reihe geben soll. Aber das ist nicht weniger oder mehr wahrscheinlich als alle anderen Kombinationen. Und da wir die Ursprungswahrscheinlichkeit nicht wissen, ob es überhaupt hätte anders gemischt werden können, haben wir kein Vergleichsmaterial. Und ich glaube, ich bewege mich auf das Ende meiner Zeit zu. Zur Auferstehung Jesu ist, muss ich auch zugeben als Atheist, ist ein historisch sehr gut belegtes Ereignis, in dem Sinne, dass die Rahmenbedingungen, der historische Rand, spricht man in der Apologetik, der ist belegt. Was ich da einwenden würde, ist, dass es nicht heißen muss, dass die Jünger oder die Nachfolger Jesu da gelogen haben. Ich gebe aber nur zu bedenken, es würde reichen, wenn einer initial gelogen hätte, allen gesagt hätte, das Grab still und heimlich leer geräumt, allen anderen erzählt, Jesus ist mir erschienen, er ist auferstanden, ja, er lebt. Und wenn sich das in der Tradition durch Mund-zu-Mund-Propaganda weitergibt, dann kann es durchaus sein, das würde ich auch zugestehen, dass die ersten Jünger oder zumindest ein paar Jahre später, dass sie wirklich alle daran geglaubt haben, dass wirklich passiert ist. Und es könnte aber genauso plausibel auf einer einzigen initialen Täuschung beruhen, dass das alle glauben. Das heißt nicht zwangsläufig, dass es auch wirklich stattgefunden hat. Und das zweite Beispiel, das Dave noch angesprochen hat, war, dass Jesus 500 Leuten erschienen ist. Da sind wir dann auch wieder bei der vielleicht Unzuverlässigkeit der Überlieferung. Denn es wird nur in einem Satz in der Bibel erwähnt. Also Paulus auf dem Weg nach Damaskus war das, glaube ich, hieß es, es ist 500 Menschen erschienen. Aber wir wissen nicht, wie es erschienen ist. Ist er physisch erschienen? War es eine Erscheinung am Himmel? Wer waren diese 500 Menschen? Und ich würde sagen, auch wieder mit Occam's Razor argumentieren, was ist wahrscheinlicher, dass alle Naturgesetze einmalig außer Kraft gesetzt wurden und wirklich ein Mensch nach dem Tode auferstanden ist, was wir nie davor oder danach wieder gesehen haben, oder dass irgendwas sehr, sehr zugegeben Merkwürdiges passiert ist, so um das Datum der Auferstehung, der vermeintlichen Auferstehung. Da würde ich auch wieder sagen, es wird eine komplizierte Erklärung, wo wir auch keinen Zugriff haben, vielleicht wie beim Universum, aber es scheint mir doch eher wahrscheinlich, dass da nichts Übernatürliches passiert ist. Genau, vielen Dank.
Ich muss gleich mal einen, ich glaube, Begriffsstolperer von mir korrigieren. Ich glaube, ich habe vorhin in einem meiner Argumente von kohärenten Dingen gesprochen. Das sollte aber kontingente Dinge heißen. Ich glaube, das kam einmal vorher vor. Nicht, dass es da Verwirrung gibt. Also kontingent und notwendig ist der Gegensatz, nicht kohärent und notwendig. Aber damit wir hier als Philosophiestudenten sauber arbeiten können, ne, muss man ja Begrifflichkeiten klären. Ich meine, ich würde jetzt gleich mal auf dein Rebuttal eingehen, wenn es okay ist. Mhm. In Bezug auf die Frage der Auferstehung. Ich meine, das Problem für mich ist ja folgendes, das habe ich vorher nur kurz andeuten können mit meiner Folie, mit dem leeren Grab, das lokal war. Wenn du jetzt sagen würdest, ein Einziger hat gelogen und hat quasi den anderen davon erzählt. Für mich wäre doch die Initialreaktion gewesen zu sagen, ja, das prüfe ich nach. Also wenn ich jemand gewesen wäre, der da gelebt hätte, ich habe mein ganzes Leben diesem Menschen gewidmet, diesem Jesus von Nazareth, ich bin ihm nachgefolgt, ich erlebe, dass der stirbt. Sie haben ja nicht erwartet, dass er aufersteht. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Sie haben ja resigniert. Es war nicht so, dass sie alle vorm Grab gestanden sind und gesagt haben, so, noch 3 Minuten, jetzt kommt er raus. Ja. Sondern sie haben ja resigniert. Sie haben nicht erwartet, dass er wirklich von den Toten aufersteht. Und dann sagt einer plötzlich, hey, der ist auferstanden. Meine erste Reaktion wäre doch gewesen, ich renne zu diesem Grab. Die Frage ist also, wie du dir das vorstellst, dass auf Basis von einer einzigen Person, die ja lokal in Jerusalem gelebt hat, diese Lüge sich hätte verbreiten können so weit, dass ja dann in Jerusalem auch zum Beispiel bei Pfingsten die Gemeinde gegründet wird und sich lauter Menschen bekehren. Also genau, vielleicht kannst du das ausführen, warum du davon ausgehst, dass das eine Möglichkeit ist, weil ich sehe da von der Wahrscheinlichkeit her keine Möglichkeit, dass es auf einer einzigen Person beruhen kann.
Also ich muss mit etwas anderem einleiten. Also natürlich ist die ganze christliche Bewegung und das aus der Person Jesus Christus und seiner Followerschaft eine Weltreligion wurde, so schnell auch unter diesen Umständen, ist schon eine Art Wunder. Also ich meine es nicht im metaphysischen Sinne, sondern im naturalistischen Sinne. Es ist wirklich außergewöhnlich. Und das heißt, da müssen schon sehr viele besondere Dinge passiert sein. Und das gebe ich auch absolut zu. Also Jesus auch als historische Figur ist aus meiner Sicht sehr klar belegt. Und ich möchte mich auch nicht so sehr an meiner konkreten Hypothese, okay, da hat eine Person hat das Grab leergeräumt und hat alle anderen belogen und hat das irgendwie vertuscht, festbeißen. Das ist natürlich eine relativ komplizierte und vielleicht auch in dem Sinne unplausible Erklärung. Aber ich würde behaupten, das gilt für, also initial gilt das für alle Erklärungen, denn bei einer solchen Erklärung oder vielleicht haben, also man könnte sich viele natürliche Möglichkeiten durchdenken und jede einzelne isoliert, zum Beispiel das Thema Grabräuber oder irgendwas Komisches war auch mit diesem Gärtner los, der immer wieder auftaucht, es gäbe denkbare Szenarien, wo das irgendwie auf natürlichem Wege hätte passieren können. Bei jeder einzelnen, ich könnte mir jetzt aus dem Stegreif wahrscheinlich 10 ausdenken, würde ich bei jeder auch sagen, ja, so richtig wahrscheinlich klingt das für mich nicht. Also so richtig überzeugt mich das jetzt als alternative Hypothese auch nicht. Aber mein Punkt ist der, dann auszugehen, nur weil ich sage, es ist echt schwierig, das anders zu erklären, okay, dann akzeptiere ich jetzt ein wirklich faktisches Wunder im metaphysischen Sinne, dass da wirklich alle Regeln außer Kraft gesetzt wurden und Jesus ja auferstanden ist von den Toten. Da würde ich dann sagen, egal wie unplausibel meine alternativen Hypothesen sind, sie müssen natürlicher sein, weil ja in meinem Weltbild kein Wunder möglich ist. Wenn man schon reingeht und glaubt und dann natürlich davon auch ausgeht, dass Gott in der Lage ist, so ein Wunder durchzuführen, dann ist diese Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher für einen selber. Es ist viel leichter anzuerkennen, okay, Gott kann in die Welt eingreifen und deswegen ist es für mich viel plausibler als irgendwie so eine Grabräubergeschichte. Aus meiner Perspektive, wo ich eben nicht an Wunder glaube, dass es überhaupt geht, muss ich sagen, auch egal wie absurd die anderen Thesen klingen, erscheinen mir doch ein kleines bisschen wahrscheinlicher als dieses Wunder. So würde ich antworten.
Aber wäre das nicht eine gewisse self-fulfilling prophecy? Also du sagst ja, in deinem Weltbild hältst du das schon automatisch für unwahrscheinlich. Jetzt ist es ja so, dass diese Leute Theisten waren und es dennoch für unwahrscheinlich hielten. Also es war ja eben nicht so, dass sie so eine Bias hatten. Ja, ja, also wir rechnen damit. Es gab ja sogar im Judentum dann die Debatte zwischen den Pharisäern und Sadduzäern, ob eine Auferstehung überhaupt möglich ist. Und dann gab es da irgendwelche religiösen, metaphysischen Diskussionen und so weiter. Also selbst da in ihrem Weltbild war es ja nicht gegeben, dass sie gesagt haben, ja, wir rechnen damit. Und ist es dann nicht umso erstaunlicher, dass gerade diese Menschen, und das ist ja belegt, also dass einige von genau diesen Jüngern von Jesus, die ja sein Leben mitverfolgt haben, dass genau diese Menschen für die Botschaft des auferstandenen Jesus gestorben sind, obwohl sie eben nicht das weltbildliche Bias hatten, ja, ja, also das muss passieren. Ich glaube, das Judentum ist da ja auch sehr pragmatisch gewesen. Wir haben lange Zeit im Judentum, wo es gar nicht so sehr um diese metaphysischen metaphysischen Theorien geht. Und gerade da würde ich sagen, zeugt das für mich schon sehr stark davon, dass sie ja überrascht wurden. Also dass da eben, klar, wenn ich sage, ich habe schon eine weltanschauliche Bias, ich rechne einfach nicht damit. Das ist ja wie bei allen Wundern. C.S. Lewis sagt das auch in seinem Werk über Wunder. Ein Wunder kann einen Menschen nicht überzeugen, wenn er weltanschaulich schon sich festgelegt hat. Also man kann sich alles zurecht erklären. Das ist natürlich so. Ich kann alles hinterfragen. Ich habe auch selber Sachen erlebt, von denen ich sagen würde, sie sind Wunder. Und die könnte ich mir aber auch anders erklären, theoretisch, wenn ich das wollen würde. Mhm. Die Frage ist halt, wenn ich weltanschaulich offen bin, ist dann wirklich die beste Erklärung ein Grabraub oder eine Halluzination? Das würde ich hier hinterfragen. Aber ich will jetzt nicht die ganze Debatte mit meinem Ding füllen. Kannst gerne auch noch auf Punkte eingehen selber. Ja.
Genau, ja. Wir werden hier auf jeden Fall kein Argument abschließend ausdiskutieren können. Aber du machst natürlich valide Punkte. Also da gibt es sehr viel Spannendes dazu zu sagen. Was mir bei deinem Rebuttal, was ich mir hier notiert hatte, war, dass du das Beispiel mit dem Kochtopf hattest. Gesagt hast, ja, natürlich kann ich in der natürlichen Welt erklären, wie das Wasser erhitzt wird und durch diesen Knopf und dies und jenes und so weiter. Und du hast dann gesagt, es ist insofern Kategorienfehler, dass ich in der natürlichen Welt nicht das Telos, das Ziel dieses Wassertopfs erforschen und bestimmen kann. Und da ist mir eingefallen, dass es auch an dem Punkt sozusagen voraussetzt, dass es überhaupt ein Telos geben muss. Und ich würde dann sagen, in der natürlichen Welt unter einem naturalistischen Weltbild kann ich auch einfach sagen, es gibt keinen tieferen Sinn, warum dieser Kochtopf irgendwie kochen soll oder was er damit bewirkt. Und mein Argument sollte auch mehr auf diese Ebene gehen. Also du hast völlig recht, dass natürlich Gott nicht naturwissenschaftlich zu untersuchen ist. Und dass deswegen da ein wissenschaftlicher Ansatz scheitert. Und damit gebe ich dir recht. Und da habe ich meinen Punkt vielleicht auch nicht so ganz klar ausformuliert. Ich würde sagen, eine Hypothese über die Welt, also deine Welt beinhaltet auch die metaphysische Ebene, die unsichtbare Ebene, wo Gott sich befindet, formulieren wir es mal so. Und in meiner Welt gibt es eben über die natürliche Welt nichts hinaus. Und ich wollte damit nicht sagen, dass wir Gott naturwissenschaftlich untersuchen können, können wir nicht. Aber egal wie komplex oder wenig komplex Gott an sich ist, ist er doch eine weitere Zusatzannahme zu der natürlichen Welt, wo du ja immer noch diese ganzen Erklärungen machen musst. Okay, da ist Elektrizität, da wird irgendwie Hitze zugeführt durch die Stromleitung und so weiter auf den Topf. Und wenn wir uns auch von Gott verabschieden und dann sagen, okay, wir können dadurch aber dann nicht den Zweck erklären, dann sind wir auch eben wieder bei einer zusätzlichen Annahme, dass es einen Zweck überhaupt geben muss, dass es ein Ziel geben muss dafür. Und diese weiteren Zusatzannahmen machen die deine gesamte Welttheorie, die eben die metaphysische Ebene beinhaltet, macht die komplexer. Und da ich sage, okay, du hast dann immer noch das gleiche Problem, die natürliche Welt zu erklären, plus du musst noch den anderen Teil erklären, muss deine Theorie grundsätzlich komplizierter sein oder trifft mehr Annahmen? Da würde ich sagen, okay, dann folge ich dem Schluss, ich bevorzuge die sparsamere. Heißt nicht, also es heißt nicht, dass immer die sparsamere Erklärung die bessere ist. Deswegen ist es auch kein Defeater. Es kann sein, dass es einfach doch mehr erklärt. Aber aus meiner Perspektive ist es eben nicht so. Und dann schneide ich diese zusätzlichen Annahmen ab. Mhm.
Also genau, wie du sagst, ich glaube, wir müssen hier Occam's Razor richtig verstehen. Wenn wir davon ausgehen würden, die einfachste Erklärung ist immer die richtige, dann wären wir noch bei Newtons Gravitationsverständnis. Heute sind wir dabei wesentlich komplexeren Verständnissen von Gravitation, die uns aber richtig erscheinen. Und deswegen würde ich eben sagen, geht's hier um Indizien. Also wir müssen ja die einfachste und beste Erklärung für Indizien finden und dürfen Indizien nicht ausklammern. Und ich würde sagen, wenn wir in einem toten Universum wären, ohne lebendige moralische Akteure, dann müsste man sich die Frage stellen, gibt es ein Telos? Aber das Problem für mich ist ja, dass wir offensichtlich diesen Telos empfinden und ausleben. Also ich würde behaupten, du hast Telos in deinem Leben, ich habe Telos in meinem Leben. Natürlich, wir haben uns vorher schon vor dem Gespräch über Camus unterhalten und so. Ne? Da, öffentlich ist dieses Fass so ein bisschen. Die Frage, warum wir dann auch Sinnfragen stellen, warum wir Sinn empfinden, sind für mich alles Fragen, die für mich aus einem Imago Dei-Bild kommen. Also wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, können diesen Telos wahrnehmen. Wir sind deswegen fähig zur Rationalität, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ich glaube, C.S. Lewis hat es mal so formuliert, wenn das Universum sinnlos ist, dann hätten wir nie drauf kommen können, dass es sinnlos ist. Mhm. Also quasi, was macht das mit uns, wenn wir uns überlegen, aha, ich habe jetzt kapiert, dass das Universum sinnlos ist und trotzdem geht damit diese Empfindung des Sinns nicht weg. Scheint es dann nicht etwas zu sein, was Teil meiner Identität ist? Und damit ist es für mich auch Teil dieses Universums, weil es Wesen gibt, die Sinn wahrnehmen können. Und da würde ich sagen, das ist echter Sinn. Also ich würde nicht sagen, jeder Sinn ist eine Illusion. Aber da kannst du gerne drauf antworten, ja.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, die Streitfrage darum. Ich würde einfach zugestehen, ja. Also Gott sei Dank empfinde ich mein Leben auch als sinnvoll und dass ich mir meinen Sinn auch irgendwo selber schaffen kann durch mein Wirken, Umfeld mit den Menschen, die mir wichtig sind und Werte, die mir irgendwie wichtig sind. Für mich persönlich ist es nicht notwendig, dass es irgendwie objektiv ein Ziel dahinter ist, sondern dass es sich einfach für mich so anfühlt. Ich glaube, dass in der Realität macht es zumindest nach meinem Empfinden keinen Unterschied, ob das jetzt wirklich so wahr ist oder ob es mir einfach nur vorkommt. Und mir wird es halt schwerfallen zu belegen, dass es ein objektiver Sinn sein muss. Also es könnte ja einfach eine wahnsinnig starke Illusion sein, wenn wir jetzt nochmal zu dem Beispiel gehen, okay, welche Daten überhaupt lassen sich unter Naturalismus halt genauso gut erklären wie unter dem Theismus und haben weniger Annahmen. Ja, zum Beispiel ja, dass sich evolutionär einfach sowas wie Intuition, Rationalität irgendwie ausgebildet hat, weil es für unser Überleben förderlich war. Und ja, also gibt's auch genug Anhaltspunkte, ja, diese, ja, ich würde es als eine Illusion bezeichnen, eine sehr starke, überzeugende Illusion, die zu erklären, wie die entstanden ist, ohne dass wir eben in die metaphysische Box sozusagen greifen müssen.
Aber wenn du jetzt davon ausgehst, es ist eine echte Illusion und du das deduzieren kannst, also in einem naturalistischen Weltbild würde ich eben sagen, du kannst ja auch deinen Telos, du kannst deine Empfindungen, auch Sachen wie Liebe, ne, wir sind ja beide verheiratet, kannst du alles zurückführen am Ende auf naturalistische Algorithmen sozusagen, unter denen wir keinen Einfluss haben. Also auch die Frage, was unser Ich dann ist, wäre für mich die Frage. Das ist dann auch eine Illusion. Wir sind halt Organismen, wo ein Algorithmus abläuft, der entstanden ist durch unsere Vorfahren und Vorfahren und Vorfahren und Vorfahren und die kommen aus Materie und das ist alles ein Algorithmus. Aber in dem Moment, wo du das ja formulierst, und das ist das, was ich so ein bisschen unverständlich finde im naturalistischen Atheismus, sobald ich das formuliere und ja auch verstehe, was ich bei dir behaupten würde, ja, dass du jetzt nicht irgendeinen Quatsch erzählst, sondern dass du davon überzeugt bist, dann löst sich ja in diesem Moment die Illusion auf. Also das ist ja wie mit diesen Bildern, die immer so zwei Sachen sein, ich weiß nicht genau, wie die heißen, ja, diese optischen Täuschungen, wo zwei Sachen gleichzeitig zu sehen sein können. Sobald ich das eine sehe, kann ich es ja nicht mehr wegsehen. dann sehe ich es immer, wenn ich es angucke. Das ist auch bei manchen Logos so, dass man da ganz komische Sachen plötzlich sieht. Aber das kann ich, also, sobald ich das erkenne, kann ich das nicht mehr verneinen. Aber sobald ich jetzt erkennen würde, okay, im Prinzip alles, was ich tue, alles, was ich denke, fühle, die Liebe zu meiner Frau am Hochzeitsaltar, das ist alles nur ein Algorithmus, genauso wie sie ein Algorithmus ist, bei dem gar kein Ich einwirkt, dann müsste ja in diesem Moment die Illusion und alles, was damit zusammenhängt, zerbrechen. Also auch meine Handlung, die damit zusammenhängt, müsste ja damit zerbrechen. Und da würde ich schon damit Camus so ein bisschen die Frage stellen, ja gut, warum dann weitermachen?
Ja, das sind natürlich die existenziellen Fragen und mir ist auch völlig bewusst, dass ja nicht jeder Naturalist damit so, sag ich mal, leicht umgeht wie ich, in Anführungsstrichen. Also bei mir passiert da quasi nichts, wenn ich diese Einsicht habe, ich nenne es jetzt mal Einsicht, dass es halt alles quasi keinen tieferen Sinn macht, dass es nur ein Programm ist, das irgendwie abläuft oder dass alles nur eine Illusion ist. Es bleibt halt trotzdem bestehen, weil 2 Minuten später erinnere ich mich dran, dass ich Hunger habe und eigentlich heute Abend noch irgendwie zum Schach wollte. Und dann mache ich halt weiter, weil ich gar nicht anders kann, weil dieses Programm, wenn wir es so nennen wollen, einfach so stark ist. Und das Schöne daran, sozusagen, wenn man sich darauf einlässt und meinetwegen dann auch akzeptiert, wenn man eben sich nicht zum Glauben findet an irgendetwas Höheres, dass das Leben deswegen praktisch nicht vorbei ist. Also egal, alle. Man muss ja quasi weitermachen, also außer man entscheidet sich dagegen im Freitod, was ja natürlich ein eigenes Thema für sich ist, was ich keine Option finde. Muss quasi weitermachen und das Beste draus machen. Und Gott sei Dank ist diese, ja, aus meiner Sicht Illusion so stark, dass es sich 2 Minuten später wieder so anfühlt, als wäre es real. Und ja, woher quasi die Liebe herkommt zu meiner Frau. Also du hast gerade gesagt, wir sind verheiratet und verliebt. Das ist nicht immer automatisch gegeben. In meinem Fall aber tatsächlich ja. Und es fühlt sich auch so an, als wäre das echt. Und es fühlt sich schön an. Und das hat die richtigen Konsequenzen auch für mein Umfeld, die irgendwie positive Wirkungen erzielen. Und ja, dann am Ende des Tages kann ich nur damit umgehen, was ich wirklich sehen, bewerten, untersuchen kann. Und das macht mir einen guten Eindruck. Und die nächste Frage, die muss ich persönlich nicht mehr stellen. Verstehe aber, dass manche Leute sich damit viel schwerer tun und es für sie halt viel tröstlicher wäre, etwas Größeres anzunehmen. Aber ja, auch wir kennen alle unbequeme Wahrheiten und nur weil sie halt eigentlich irgendwie blöd sind oder ich würde es mir auch lieber anders wünschen, dass ich von objektiven Werten überzeugt wäre, aber ändert nichts daran, ob es jetzt wahr ist oder nicht. Aber ist natürlich auch kein Argument dafür, dass es deswegen weniger wahr ist, aber auch umgekehrt.
Eine ganz kurze Unterbrechung. Findest du die Inhalte hier hilfreich und gut, dann kannst du diese Inhalte weiter möglich machen, indem du uns finanziell unterstützt. Das Apologetik-Projekt basiert auf freiwilligen Spendern und wenn du dazu weitere Informationen möchtest, wie du uns unterstützen kannst, gehe gerne auf unsere Website www.apologetik-projekt.de.
Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich an Gott glaube, weil das für mich tröstlicher ist. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die wären für mich gedanklich und praktisch leichter, wenn es Gott nicht gäbe oder wenn ich davon überzeugt wäre, es gibt Gott nicht. Mhm.
Also das wollte ich auch nicht unterstellen.
Genau, das dachte ich auch nur, wollte ich klarstellen. Also genau, dachte ich bestimmt, dass das nicht deine Aussage ist. Die Frage für mich, ich meine, wir machen natürlich hier gerade ein Fass auf, ne? Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
Ich glaube, keine mehr.
Wir müssen das zum Ende kommen, wir müssen das, glaube ich, privat nochmal ausdebattieren. Ja. Ne? Weil hier kommen wir natürlich zur ganzen freien Willensfrage und die Frage, okay, wenn du auch die Illusion verstehst von, naja, im Prinzip kannst du auch keine echte Entscheidung treffen. Mhm. Warum wir dann trotzdem Rechenschaft fordern von Menschen, warum wir dann trotzdem auch Rechenschaft empfinden, Gerechtigkeit empfinden und so weiter. Das ist ein eigenes Thema für sich. Genau, aber um jetzt die Debatte, glaube ich, nicht zu weit zu strapazieren, müssen wir wahrscheinlich unseren philosophischen Stammtisch beenden.
Ja, es hängt, glaube ich, so viel in der Luft, so viele Thesen wurden geäußert, erkenntnistheoretisches Wissen aus dem Existenzialismus, auch die kleinen Dinge, also wir müssen auch nicht laufen, wurden vergessen. Ich glaube, dass das Publikum jetzt mit Gedanken gerügelt, sogar mit geschrieben haben, dass die jetzt auch vielleicht die eingebrachte Frage auf den Herzen haben, auf der Seele, und jetzt wäre eine Möglichkeit, unseren beiden scharf geschliffenen, rhetorisch scharf geschliffenen Männern Frage zu stellen. Haben wir das auch in Ordnung? Immerhin so.
Also ich habe eine Frage bezüglich einem wissenschaftlichen Grundsatz, den Sie hier eben hervorgeführt haben, nämlich, dass Sie gesagt haben, dass ein Universum, das von einem Gott erschaffen wurde, einen Gott hat, der nicht direkt im Universum, in dieser Raumzeit eben existiert. Aber die Frage, die ich dazu habe, ist es physikalisch möglich, in einem erschaffenen Universum als außerstehender Akteur, der nicht Teil der Raumzeit ist, immer noch Einfluss auf dieses erschaffene Universum zu haben?
Ich denke mal, die Frage ist an mich gestellt. Ne?
Das dürfen wir auch beide antworten, wenn ihr wollt.
Das ist eine ganz eigene Disziplin auch in der Philosophie. Die Frage nach Geist und Materie könnte man hier grob ausdrücken, also wie das Zusammenspiel ist. Und ich würde sagen, dass wir als Menschen hier ein Beispiel bilden, aus einer theistischen Perspektive, dass das funktioniert. Es gibt sehr interessante Untersuchungen über die Geistesforschung, auch was uns angeht. Ich nenne mal ein Phänomen wie zum Beispiel Nahtoderfahrung, wo es schon gewisse Mysterien gibt, zu sagen, es scheint da geistige Prozesse zu geben und es gibt biologische Prozesse. Und wie die genau miteinander interagieren, ist für uns ein gewisses Mysterium, was genau die Kausalitäten sind, ob Materie auf Geist einwirkt, Geist auf Materie. Und als Naturalist würdest du es gleich sagen, diese Form von Geist gibt es nicht, wie ich sie als Substanz verstehe. Aber ich würde sagen, doch, es ist denkbar, dass Geist auf Materie einwirkt. Genau, es ist eine eigene metaphysische Disziplin, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall denkbar und am Menschen zeigbar. Aber da ist nochmal eine Rückfrage dazu, oder?
Ja, genau, also zu diesem Thema. Meine Frage dabei wäre weiterhin eher, ob es an sich möglich ist, als eine Sache, die außerhalb dieser Raumzeit existiert, eben Einfluss auf eine andere Raumzeit zu nehmen, wenn sie eben die Annahme haben, dass ein Gott, der außerhalb unserer Raumzeit existiert, eben Einfluss darunter hat. Weil, wenn ich jetzt das Beispiel vom Mensch nehme, die Gedanken, die ein Mensch hat, die im geistigen Sinne eben passieren, sind immer noch Teil dieses Universums und Teil dieser Raumzeit. Ein metaphysischer Gott, der dieses Universum in Existenz gerufen hat, aber außerhalb dieses Universums agiert, ist in seinem geistlichen Sinne nicht Teil dieser Raumzeit.
Ja. Okay. Meine einfache Antwort auf die Frage, wie dann ein Gott außerhalb der Raumzeit auf uns einwirken kann oder wie das genau funktioniert wäre, das weiß ich nicht. Ich bin nicht Gott, zum Glück. Ich glaube aber, dass allein davon zu sprechen, dass Gott in seiner eigenen Raumzeit ist, schon eine schwierige Aussage ist. Also für mich wäre auch dieser Begriff schon fraglich. Ist Gott überhaupt in einer Raumzeit? Für mich sind da die Schriften des Evangeliums sehr interessant, auch was das Reich Gottes angeht. Irgendwie ist es inwendig in euch und so. Es scheint eine andere Art von Dimension zu sein, wo ich nicht genau sagen könnte, ist da Zeit? Oder was bedeutet dann dort Zeit? Ich meine, das physikalische Phänomen Zeit ist irgendwie gekoppelt an Masse und Energie und solche Geschichten. Ich glaube nicht, dass wir da vom genau selben Begriff sprechen können, wenn es um das Geistwesen Gott geht. Deswegen würde ich da einfach sagen, da wir über diese Begrifflichkeiten ganz schwer sprechen können bei Gott, ist meine einfache Antwort eine agnostische. Ja, das weiß ich nicht. Ja.
Ich würde auch noch kurz drauf eingehen, in aller Kürze. Also das ist eine super gute Frage. Ich war froh, dass ich sie quasi nicht beantworten musste. Denn aus meiner Sicht macht sie eine Sache ganz deutlich, dass es halt eben nicht damit getan ist, zu sagen, okay, wir haben hier ganz viele Mysterien und wenn wir Gott in die Gleichung reinsetzen, dann ist plötzlich alles einfach zu erklären. Das wäre nämlich genau so eine Frage, okay, aber was machen wir jetzt daraus? Wie können Dinge miteinander interagieren, die unterschiedlicher Substanz sind und irgendwie sich woanders befinden? Also das heißt, diese vermeintlich einfache Erklärung, okay, Gott hat das halt, wollte das so, hat das so geschaffen, wirft wieder neue Fragen auf. Und das wäre wiederum dann ein Argument für Occam's Razor. Umgekehrt ist es dieses harte Problem des Bewusstseins, ist für aus der naturalistischen Sicht dann auch schwer zu erklären. Oder das ist halt so ein Brocken, okay, was ist Bewusstsein, wo kommt das her, kommt das nur aus dem Gehirn, wie kann das dann interagieren? Also super spannend, ist für beide Weltsichten eine Herausforderung, aber ich war froh, dass die Herausforderung bei Dave ein bisschen größer schien.
Herr Mann, wenn das Christentum jetzt wahr wäre, wären Sie dann Christ?
Selbstverständlich.
Okay, also konsequent, dass man falsch liegt, ist Ihnen bewusst, was passiert, wenn man stirbt?
Ja, ich habe da gewisse unangenehme Vorstellungen.
Also lohnt sich dann bis, also 100% sicher zu sein.
Das müssen Sie mir nochmal erklären.
Also, dann lohnt sich das schon, sich genau zu sicher zu sein, ob das stimmt oder nicht.
Absolut. Also deswegen halte ich die Frage auch für so relevant. Denn viele andere Atheisten oder Agnostiker sagen, ja gut, warum juckt dich das überhaupt? Und ich finde das schon eine sehr, sehr zentrale Frage, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Es gibt da was oder nicht. Und da richtig zu liegen, das wäre schon wahrscheinlich wichtig. Meine Hoffnung wäre, wenn Gott, wenn ich ihn mir im Sinne von Jesus Christus ungefähr vorstelle, was dann, also sofern das Christentum wahr ist, dann nicht so weit hergeholt ist, dann würde ich natürlich auch hoffen, dass meine ehrliche Auseinandersetzung damit und dass ich mich nicht versperre und sage, ich will daran nicht glauben, weil mich das irgendwie abturnt oder ich finde das irgendwie blöd. Ne? Ich finde viele Dinge im Christentum sehr schön oder insbesondere an der Person Jesus Christus. Und deswegen ist für mich auch ein Argument dagegen, weil warum überzeugen mich die gleichen Argumente, die Dave überzeugen, nicht? Wieso kann ich quasi nicht glauben, obwohl ich eigentlich dafür offen wäre? Da würde ich dann denken, okay, wenn es Gott gäbe, dann hat er da einen Plan dahinter und müsste mir auch verzeihen, dass ich mit ehrlichem Skeptizismus einfach nicht dazu gekommen bin und dass ich dann vielleicht nicht in aller Ewigkeit in der Hölle schmoren muss. Aber ich bin mir aktuell sicher genug, dass ich sozusagen richtig liege, beziehungsweise ich muss einfach davon ausgehen, dass eine ehrliche Auseinandersetzung damit gewünscht ist. Und so stelle ich mir auch einen guten Gott vor, dass er da nicht nur schwarz-weiß das beurteilt.
Ich zitiere an dieser Stelle nur Matthias Clausen aus einer Debatte mit dir. Du bist noch nicht gläubig. Das ist ja keine Sache von, jetzt ist das ein eingemeißelter Zustand. Auch unser Glaube verändert sich ja. Auch mein theistischer Glaube über Gott verändert sich. Von dem her,
Okay, ich glaube, jetzt kommt eine Frage von unserem jüngsten Teilnehmer noch.
Das sind die schwierigsten.
Also, glaubt einer von Ihnen beiden da vorne an den Urknall?
Ich würde sagen, ja. Also in dieser Form, dass da so eine Singularität war und sich da was verbreitet hat und so weiter. Also wie genau diese Theorie funktioniert, ich bin auch kein Physiker, aber generell würde ich sagen, ja.
Ja, genau das auch.
Ich habe noch eine Frage an die atheistische Seite. Sie sagten, Sie glauben, dass es gibt eine Theorie, die besagt, alles funktioniert nach einem Programm, alles könnte nur eine Illusion sein. Wir haben aber heute auch festgestellt, dass eigentlich jede Kultur und jedes Land und jeder Ort auf dieser Welt irgendeine Vorstellung von irgendeiner Gottheit hat. Wir haben griechische Gottheiten, römische, wir haben germanische Gottheiten, wir haben die Bibel, wir haben den Koran, wir haben alle möglichen verschiedenen Vorstellungen von Göttern, wir haben Horrorfilme über Dämonen, wir haben all diese überweltlichen Legenden, sagen wir mal. Warum sollte eine Illusion, die nur Programm ist und nur irgendwo hinläuft, ohne Sinn, ohne Zweck, so programmiert sein, dass praktisch überall auf der Welt irgendeine Vorstellung von irgendwas Übernatürlichem und irgendeiner Gottheit vorherrscht?
Das ist auch eine sehr gute Frage, auch insofern, weil sie in beide Richtungen funktioniert. Also das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie komplex diese Fragestellungen sind. Also man kann es einerseits so interpretieren, okay, wenn es so ein menschliches Universell ist, dass man irgendwie nach Sinn, nach was Höherem sucht, nach etwas, was wir Gott nennen, und sagen, okay, ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass es dann auch so ist. Die Gegenperspektive, die man da einnehmen könnte, ist, dass nicht alle unsere, sag ich mal, Instinkte, wenn wir sie jetzt nur evolutionär betrachten, wirklich auf Wahrheitsfindung gepolt sind. Also wir rennen ja in einem Wald, wenn wir nachts ein Geräusch hören, rennen wir weg, weil unser Instinkt ist, okay, da ist vielleicht ein wildes Tier, das uns auffressen will, und in den meisten Fällen ist bloß ein Ast runtergefallen. Also das heißt, es deckt sich nicht immer ganz, dass unsere Intuitionen und, wenn man es anders ausdrückt, Triebe und so weiter, zuverlässig sind. Und das zweite Thema wäre, dass es dann ja die nächste Frage wäre, okay, wenn wir alle schon diese Intuition haben, dass es Gott gibt, wieso schafft es dann dieser Gott nicht, sich so zu offenbaren, dass wirklich auch jeder dann beim sozusagen richtigen Glauben landet? Warum ist da so viel religiöse Konfusion und Verwirrung? Denn wenn wir die Heiligen Schriften ernst nehmen, zumindest von den Weltreligionen, dann ist man schon einen Schritt weiter, wenn man an Gott glaubt, im Gegensatz zu mir jetzt, Aber wenn man dann aus Versehen an den falschen Gott glaubt, wenn man zufällig irgendwie in einem arabischen Land aufgewachsen ist, dann ist man plötzlich verdammt, bloß wenn man kurz vom Ziel noch falsch abgebogen ist. So, das würde ich wiederum auch als gewichtiges Gegenargument gegen die Wahrheit dessen einwenden.
Da würde ich kurz drauf eingehen wollen. Es stimmt, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Religion zu glauben, mit der Lokalität der Geburt zusammenhängt. Das ist klar. Ich glaube aber an einen fairen und gerechten Gott. Und das ist jetzt noch eine innertheologische Debatte, natürlich zu sagen, okay, muss jemand ein bewusstes Bekenntnis irgendwie abgelegt haben? Ist das der einzige Weg? Wir haben die Frage im Alten Testament, wo Jesus Christus noch gar nicht auf der Erde war. Wie wurden diese Menschen, sind die auch alle in der Hölle, weil die konnten ja auch nicht durch Jesus gerettet werden? Das sind alles innertheologische Fragen, wo ich zunächst einmal sagen würde, ich glaube, dass diese verschiedenen Religionen nicht dafür sprechen, dass es so ein bisschen arbiträr ist quasi. Und ja gut, es scheint ja dann irgendwie dahin zu führen, dass es doch keine einzige Antwort gibt, sondern ich glaube, dass auch die verschiedenen Religionen sich in einigen Dingen ähneln und zu gleichen Schlüssen kommen, die die Grundsätze angeht. Und diese religiöse Suche des Menschen würde ich schon betiteln als diese Intuition des Göttlichen. Und natürlich, wir reden in der Theologie dann von der allgemeinen und speziellen Offenbarung. Ich glaube, die allgemeine Offenbarung Gottes hat dann halt eine Grenze. Also, dass ich sage, ich kann Gott nicht begreifen mit meinem Verstand. Also, dass diese Frage stellt, ne, warum er sich dann nicht jedem irgendwie direkter zeigt. Ich glaube, das kann man gar nicht erwarten bei einem Wesen, das wir Gott nennen. Also, der außerhalb von Raum und Zeit ist. Wenn der sich uns so aufdrängen würde, hätten wir gar keine andere Möglichkeit zu sagen, okay, ich glaube an dich, ich unterwerfe mich dir, sonst wäre ich ja schön blöd. Ich glaube, dass er eine perfekte Balance geschaffen hat zwischen dieser allgemeinen Offenbarung seines Wesens, die offensichtlich jeder Mensch in der Weltgeschichte ein Stück weit erkennen kann, weil es verschiedene Religionen gibt. Und dann die spezielle Offenbarung, besonders in Jesus Christus, die wir ja als Christen dann genau deswegen in die Welt tragen sollen, um eine Hoffnung zu vermitteln, zu sagen, diese religiöse Suche, die der Mensch hat, die findet ihr Ende in Jesus Christus. Das ist für mich also keine Botschaft einfach nur von jetzt glaub das oder stirb, was leider viele ja so gehandhabt haben, sondern eine Hoffnungsbotschaft, das, was ihr im Inneren schon sucht, das könnt ihr finden.
Vielen Dank, Herr Göbel. Eine starke Diskussion, zwei starke Pole habe ich wahrgenommen, aber immer wieder eben auch mit dem Hinweis auf das, was dazwischen ist, zwischen den Polen, sozusagen auf die Suchbewegung, die wahrscheinlich für viele von uns hier eigentlich oft das Wesentliche ist. Vielleicht noch nicht so viel Klarheit, wie bei Ihnen beiden rüberkommt. Und die Suchbewegung ist sehr breit angelegt. Und meine Frage ist jetzt auch weniger an Sie, als an euch, wird das Ganze aufgenommen? Denn ich könnte mir vorstellen, dass im Religions- und im Ethikunterricht hier auch noch mal vertieft weitergearbeitet werden kann mit dem, was Sie gesagt haben. Vertiefend an manchen Stellen, Faktencheck an manchen Stellen und sich das einfach nochmal angucken. Wie ist das mit Existieren oder ist Gott oder ist er notwendig oder ist er vielleicht mehr als notwendig? Ich kann mir vorstellen, dass da eine ganze Menge Möglichkeit zur Weiterarbeit ist und deshalb vielen Dank dafür.
Gerne, genau, es wird aufgenommen. Wir können ja mal beide in die Kamera winken, genau, Kuckuck. Genau, also wir haben hier extra einen Kameramann dabei, genau, der das Ganze hier aufnimmt. Deswegen tragen wir auch diese lustigen Boppel hier als Mikrofone, genau. Also es wird auf unsere jeweiligen Kanäle online gestellt, auf YouTube. Möchtest du noch was sagen dazu?
Genau, natürlich, dass die Vorlage aufgreifen und Werbung in eigener Sache zu machen. Aber unsere beiden, wir betreiben ja beide YouTube-Kanäle, wo es viele solche und ähnliche Gespräche gibt. Also wer da Interesse dran gefunden hat, hat da sehr viele Stunden vor sich und kann uns beiden zuhören, was wir da so denken. Und wo es dann auch bei den einzelnen Argumenten noch mehr in die Tiefe geht, die wir jetzt aufgrund der Zeit nicht machen konnten.
Also seinen Kanal findet man unter dem Namen Biased Skeptic, genau, auf YouTube. Und meinen Kanal findet man unter dem Namen Apologetik Projekt. Genau, damit wir konkret. Danke.
Ja, genau. Sehr vielen Dank. Jetzt haben wir noch zwei.
Genau, meine Frage wäre, wie Sie sich dann erklären, dass manche Menschen eine persönliche Begegnung mit Gott haben?
Das ist dann an dich wahrscheinlich.
Ja, das ist tatsächlich auch eine gute Frage. Ich unterscheide auch immer gerne bei den Argumenten von der persönlichen Erfahrung. Die ist natürlich jetzt für einen Dritten wenig überzeugend. Also wenn mir jetzt jemand erzählt, ich hatte dieses und jenes Erlebnis, das kann ich dann nicht teilen, ich habe keinen Zugriff darauf, kann es überhaupt gar nicht beurteilen, wie, ja, wie es sich angefühlt hat, wie es ausgesehen hat, vielleicht auch, wie sich das angefühlt hat im physischen Sinne. Aber ich verstehe absolut, und das kommt auch in ganz vielen Gesprächen, meistens im Anschluss an solche Abende wie heute, wenn ich dann ins Gespräch gehe mit Gläubigen, dass in den allermeisten Fällen ist der Grund, warum man gläubig ist, sehr stark verknüpft mit irgendwie so einer persönlichen Erfahrung. Also das heißt, mir ist es durchaus bewusst, dass es vorkommt und dass Menschen das dann als eben eine so göttliche, spirituelle Erfahrung interpretieren. Wie das bei mir wäre, wenn ich sowas Ähnliches hätte, ob ich dann sagen würde, okay, jetzt glaube ich auch, oder ob ich sagen würde, oje, ich habe irgendwelche Halluzinationen, das weiß ich nicht, da wäre ich sehr gespannt drauf. Was mich da eben ein bisschen unsicher zurücklässt, ist, dass auch das ja anscheinend nicht so ganz eindeutig ist. Also dass es ja auch andere Menschen, die in anderen Religionen anhängig sind und davon überzeugt sind, die haben auch solche Erfahrungen, und das leitet sie dann aber zu einer anderen Schlussfolgerung, zumindest am Ende über das Wesen Gottes. Also ja, das ist für mich sehr, sehr spannend, und ich spreche das auch nicht ab, dass es diese Erfahrungen gibt. Aber was die dann wirklich, also A, kann ich selber nicht bewerten, weil ich noch keine hatte, und wie ich selber darauf reagieren würde. Und B, weiß ich eben dann auch nicht, was das ist. Ist es dann wirklich eine göttliche Sache? Ist es irgendwie was anderes, was in uns naturalistisch angelegt ist, das so eine starke Überzeugungskraft hat? Ist ja sehr spannend, und ich hätte auch mal Lust auf so eine Erfahrung.
Ich meine, ich würde anfügen, dass ich würde behaupten, ich habe Wunder erlebt. Ich würde aber auch behaupten, dass sie nicht automatisch dazu geführt haben, dass ich an einen speziellen Gott glaube, sondern natürlich brauchen diese Dinge Interpretation von diesem Ereignis. Das sagt sich auch in der Bibel. Jesus hat Wunder vollführt und die Leute haben ihn trotzdem nicht als Sohn Gottes angesehen. Das heißt, das war kein Automatismus. Ich glaube aber, dass Wunder in der Geschichte, auch wenn man sie selber nicht erfahren hat, Greg Keener zum Beispiel hat da ein sehr starkes Buch geschrieben über Wunder, die in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert und im letzten Jahrhundert passieren, dass es also solche Phänomene immer noch gibt. Und die zeigen, so wie die allgemeine Offenbarung im Allgemeinen eben, noch nicht ganz genau, das ist genau der Gott, aber sie schicken den Menschen dennoch, würde ich sagen, auf eine Suche nach diesem Übernatürlichen.
Und jetzt die letzten Fragen für heute Abend.
Matthias, du sagst in deinen Videos immer, wenn du ein Bias entdeckt hast, dann sagst du, und ich glaube, wir haben heute Abend ein Bias entdeckt, dass du gesagt hast, ich nehme lieber was anderes als ein Wunder bei der Auferstehung Jesu. Wenn ich das, also deine Voreinnahmen sind da so, egal was auch sei, nicht die Auferstehung, also keine, so habe ich das verstanden, ich weiß nicht, ist das vielleicht nicht?
Nee, also das würde ich tatsächlich ablehnen, aber ich würde auf jeden Fall akzeptieren, dass ich ganz bestimmt sehr viele Biases habe und denen unterliege, also wir alle. Selbst wenn man sich damit beschäftigt und auskennt, das reduziert die kaum bis gar nicht. Deswegen, das ist durchaus so, und ich würde auch zugestehen, ja, also ich habe natürlich eine naturalistische, atheistische Brille und bewerte dann die Sachen unterschiedlich, aber ich würde es an dem Punkt ablehnen, dass ich sage, oh, ich will bloß kein Wunder, und ich glaube, ich würde auch nicht dran glauben, wenn Jesus jetzt vor mir stehen würde, oder wenn mir so etwas passieren würde, dass es für mich überzeugend ist, dann glaube ich nicht, dass ich sagen würde, okay, ich will es einfach nicht. Und deswegen, also das habe ich dann wahrscheinlich nicht so gut formuliert. Also das heißt eher, in meinem Weltbild finden Wunder halt nicht statt. Und deswegen muss ich es a priori als sehr unwahrscheinliche Erklärung annehmen. Das heißt nicht, dass es das ausschließt, aber das halt für mich sind halt alle anderen natürlichen Erklärungen erstmal a priori wahrscheinlicher. Weil es in meiner Welt ja sowas halt nicht gibt. Und da bräuchte ich dann halt viel stärkere Indizien noch, dass ich sage, okay, da glaube ich dann wirklich, dass sowas Krasses, Außergewöhnliches passiert ist.
Genau. Ich hätte dazu mal eine ganz kurze Folgefrage. Wäre es möglich, vielleicht diesen Erwartungen jetzt einmal auf Seite zu stellen und zu sagen, hey, ich probiere es mal aus, also so nach dem Sinne Pascal's Wager, und ich weiß nicht, ob das was sagt. Genau.
Ja, Pascal's Wager ist auch ein klassisches Argument für das Christentum sogar. Eben besagt, okay, du hast ja quasi nichts zu verlieren, wenn du dich einfach dafür entscheidest zu glauben. Und deswegen ja, mach's doch einfach. In dem Sinne, ich finde das Argument scheitert, A, weil es sehr christumspezifisch ist, wie ich gerade auch schon gesagt habe, okay, wenn es jetzt doch der Islam ist oder Scientology, ich will es jetzt nicht auf eine Stufe stellen, ich halte Scientology für sehr viel unplausibler als das Christentum, dann habe ich trotzdem nichts gewonnen sozusagen. Vielleicht bin ich dann sogar noch schlechter dran als jetzt als ehrlicher Atheist sozusagen. Und der zweite Punkt ist, dass ich nicht glaube, dass man sich entscheiden kann, etwas zu glauben. Also natürlich ist es auch Praxis irgendwo. Und wenn man sich darauf einlässt, wenn man vielleicht viel betet, vielleicht passiert dann auch was mit einem. Und also ich probiere sowas auch immer mal wieder. Ich lese auch die Bibel gerade zum zweiten Mal. Hat beim ersten Mal noch nichts gebracht. aber... Ja, also ich sag mal so, im Habitus und im Denken öffne ich mich dem schon. Aber ja, das ist halt, etwas zu glauben, ist halt keine Entscheidungssache. Da sind wir dann auch wieder auf unterschiedlichen Ebenen.
Hm. Ich meine, ich würde auch sagen, bei Pascals Wager, um die hier mal beizupflichten. Pascals Wager ist für mich so ein bisschen eine falsche Darlegung des Konzeptes Glaube tatsächlich. Es ist eine spieltheoretisch interessante Überlegung. Also spieltheoretisch ist sie plausibel. Aber die Frage ist natürlich, wie du sagst, ist die Natur des Glaubens wirklich eine spieltheoretische Abwägung? Da würde ich es auch verneinen. Also ich würde sagen, so dieses Wesen Glaube trägt jedenfalls das Christentum nicht. Dennoch glaube ich, ne, du sagst halt, ne, man glaubt halt, was man glaubt quasi. Ich glaube schon, dass es Mechanismen gibt, die den eigenen Glauben auch bewusst verändern können. Das würde ich schon sagen. Also dieses, sich auf die Suche zu machen, um einen Veränderungsprozess zu erleben, das glaube ich geht. Ich glaube aber nicht, dass ich zum Beispiel jetzt morgen aufwachen könnte und sagen könnte, ich glaube es nicht mehr an Gott. So, ich entscheide mich jetzt dafür, das ist jetzt ab heute, das war jetzt gut, nur ein paar Jahre, hat es Spaß gemacht. Das könnte ich nicht und wahrscheinlich könntest du es genauso wenig andersrum. Es sei denn, meine Argumente heute waren so gut, dass du morgen aufwachst und plötzlich Christ bist. Ja, aber
es lag nicht an dir.
Danke. Also genau, ich denke, das Wesen des Glaubens ist da tatsächlich ein anderes, als es Pascals Wager nahelegt, ja.